Herzlich willkommen an alle. Schön, dass ihr bei dieser Folge von What is Truth wieder dabei seid. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich hoffe, dass es auch dir gut geht, Robert.
Danke, ja. Es ist heiß hier in Hoedspruit, in Limpopo, in Südafrika. Aber das passt schon.
Ja, stimmt. Es ist wie bei unserer früheren Folge, in der wir mit Eric Wilson über Selbstverteidigung sprachen. Da gingen wir so sehr ins Detail, dass es sich ganz schön hinzog, sodass wir die Folge auf zwei aufteilen mussten. Ansonsten wären unsere Zuschauer beim Anschauen eingeschlafen, weil es einfach zu lange war.
Ja.
Jetzt ging es uns wieder so. Wir redeten so viel und gingen auf alles ein, dass wir uns mit der Zeit gründlich verkalkulierten.
Ja.
Also mussten wir das auch wieder auf zwei aufteilen, dass es nicht eine Folge wird, die sich so lange hinzieht.
Also mir ist es einfach lieber, gründlich in Gottes Wort einzutauchen, nachzugraben, es wirklich zu erörtern und unsere Ansichten zu teilen. Und damit wirklich ein umfassendes Studium durchzuführen, besonders bei diesem Thema. Ich meine, es geht um Leben und Tod. Und so hoffe ich, dass euch die letzte Folge gefallen hat. Und heute gibt es die Fortsetzung, wodurch hoffentlich jeder gesegnet wird.
Also lasst uns noch beten, bevor wir mit der Folge fortfahren.
Ja, das sollten wir tun. Unser himmlischer Vater, danke, dass wir auch heute wieder hier zusammenkommen konnten. Ich bitte darum, dass dein Heiliger Geist anwesend ist und du mit uns und unserem Mund arbeiten wirst, denn wir wollen nichts sagen, was sich nicht auf die Wahrheit gründet. Wir bitten dich, durch uns zu sprechen und mit unseren Zuschauern zu sein, damit sie es auslegen, verstehen und es sich zu Herzen nehmen mögen. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Und dann kommen wir zum nächsten Teil in Offenbarung 13, die Verse 3 bis 4. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach, und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Also diese Tiermacht erhielt seine Macht im Jahr 538 und Offenbarung 13, Vers 3 sagt deutlich, dass es auch eine tödliche Wunde erhalten würde. Später werden wir uns auch die prophetische Zeit ansehen, die uns gegeben wurde, um das zu berechnen. Danach ist die Wunde heil und sie beteten den Drachen an, der diesem Tier die Macht gab. Doch wann verlor dieses Tier seine Macht? Da wollen wir die Geschichte heranziehen und die Bibel erst einmal beiseite lassen. Wann erhielt es diese tödliche Wunde? Tatsächlich lesen wir in Wikipedia, Pius VI. Verdammte die französische Revolution und die Unterdrückung der katholischen Kirche in Frankreich, die daraus resultierte. Französische Truppen unter dem Befehl von Napoleon Bonaparte schlugen das päpstliche Heer und besetzten 1796 das päpstliche Herrschaftsgebiet. Nach seiner Weigerung, seine zeitliche Macht zu widerrufen, wurde Pius im Jahr 1798 gefangen genommen und nach Frankreich verbracht. Er starb 18 Monate später in Valence. Seine Regierung von mehr als 24 Jahren ist die fünftlängste in der päpstlichen Geschichte und so weiter. Laut der Geschichtsschreibung erhielt das Tier 1798 eine tödliche Wunde. Der Papst wurde gefangen genommen. Ist das denn biblisch? Wenn wir vorgreifen und zu Offenbarung 13, die Verse 5 bis 7 gehen, lesen wir dort, und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Das war also während seiner Herrschaft von 538 bis 1798. Während des finsteren Mittelalters wurde ihm Herrschaft gegeben, über die Heiligen Kriege zu führen, zu verfolgen, umzubringen und all diese Dinge zu tun. Es wurde ihm 42 Monate lang Macht gegeben.
Und nachdem Offenbarung 13 und Daniel Kapitel 7 über ein und dieselbe Macht sprechen, lesen wir auch in Daniel 7, Vers 25, und er wird die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben, und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das bedeutet also, dass die 42 Monate und die Formulierung eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit tatsächlich dieselbe Zeitspanne sein sollte, denn es spricht hier über die gleiche Macht.
Dann finden wir es doch heraus.
Ja, lass es uns berechnen. Du sagtest bereits, dass eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit 3,5 Jahre sind. Also 42 Monate sind eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Gibt es etwas, das uns helfen kann, zu verstehen, wie wir auf diese Zeitspanne kommen? In 4. Mose 14, Vers 34 heißt es dazu, je ein Tag für ein Jahr. Und Hesekiel 4, Vers 6 lautet, je einen Tag will ich dir für ein Jahr auferlegen.
So berechnet man also seine prophetischen Zeitspannen, indem man einen Tag für ein Jahr bestimmt.
Wenn man also einen Tag für ein Jahr festsetzt und damit sagt, dass ein Tag einem Jahr entspricht, müssen wir wissen, wie viele Tage es sind, wenn wir von 42 Monaten sprechen oder von 3,5 Jahren.
Richtig.
Man muss es also anwenden, dass man die Summe an Tagen pro Jahr nimmt, die sie damals hatten. Das waren 360 Tage pro Jahr.
Ja.
Also wenn man sagt, 360 mal 3,5, kommt man auf 1260 Tage. Das macht 1260 Jahre.
Richtig.
Mit den Monaten ist es genauso. Wenn man die 42 Monate hernimmt und sie mit 30 multipliziert, ergibt das 1260 Tage, womit man bei 1260 Jahren in der Prophetie ist.
Korrekt. Wir zeigten gerade, was Wikipedia darüber sagte, wann der Papst gefangen genommen wurde. Ist also das Datum 1798 das tatsächliche Datum in diesem prophetischen Sinne? Rechnen wir doch. 1798 minus 538, das sind 1260 Jahre. Bis zum letzten Tag hin ist diese Sache vollkommen akkurat, wann das Papsttum seine tödliche Wunde erhalten sollte. Also nachdem Pius ins Gefängnis musste, wie wir gelesen haben, starb er im Gefängnis. Und dann war da das Papsttum nicht länger eine dominante Kraft mit kirchlicher Macht in der Welt. Doch bald danach geschah tatsächlich etwas im Jahre 1929. Von wem wurde ihm seine Macht wiedergegeben?
Von Mussolini.
Von Mussolini. Und seit damals hatten wir eine Menge Kriege, viel Zwang und viele Probleme in unserer Welt. Wozu wir zu einem späteren Zeitpunkt noch kommen. Doch diese Kraft, diese Tiermacht, herrschte 1260 Jahre lang umfassend, wobei sie die alleinigen Ausleger der Schrift waren. Nur die Priester konnten die Schrift auslegen. Es gab viel Gotteslästerliches, wie wir in Offenbarung 13 sehen können. Das werden wir uns jetzt ansehen. Viel Götzenanbetung. Was machten sie mit dem Gesetz? Sie entfernten das zweite Gebot vollständig. Denn das kann man in seiner Aufzählung der Gebote nicht haben. Wenn man Götzen verehrt und zu Heiligen und zu Maria betet und derartiges tut. Also diese Macht verhielt sich im Widerspruch zu Gottes Gesetzen. Sie widersetzte sich Gottes Art zu denken. Und sie verfolgte diejenigen, die es wagten, gemäß der wahren biblischen Bedeutung zu glauben.
Amazing Facts hat dazu eine PDF, die man sich herunterladen kann, die diese Zeitspanne noch ein wenig mehr erklärt. Es ist schon interessant, wenn man sich diese Zeitspanne von 1260 Tagen anschaut, wird sie in der biblischen Prophetie 7-mal erwähnt. 3-mal wird es als eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit ausgedrückt. 2-mal als 42 Monate und 2-mal als 1260 Tage. Also, das ist einfach eine interessante Information.
Alles in Daniel und Offenbarung. Das ist interessant. Und es ist deutlich beschrieben. 538 bis 1798 und der General von Napoleon, der ihn auch verhaftete, alles steht hier. Es ist eine sehr schöne Beschreibung. Wie wir vorhin schon in Offenbarung 13 in den Versen 5 bis 6 über die großen Dinge gelesen haben, die diese Tiermacht während dieser Zeit beging und auch die Lästerungen. Lästerungen gegen Gott, seinen Namen und sein Zelt. Was sagt also die Schrift über Gotteslästerung?
Also, wenn wir uns ansehen, was die Schrift sagt, betrachten wir, was die Schrift als Gotteslästerung definiert. Und wir sehen, wie Jesus der Gotteslästerung beschuldigt wurde. Wir lesen es in Johannes 10, 30 bis 33. Weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Es ist also Gotteslästerung zu sagen, dass man Gott ist, sich zu Gott zu machen. Dann spricht es in Markus 2, 5 bis 7 darüber, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Also Jesus vergab Sünden und sie beschuldigten ihn wieder der Gotteslästerung, weil er Menschen Sünden vergab.
Ja.
Zwei Dinge lesen wir also in der Bibel. Wenn man sich zu Gott macht und selbst Sünden vergibt, das kennzeichnet Gotteslästerung.
Genau, das ist Gotteslästerung. Sie erkannten ihn nicht. Sie wurden verwüst zurückgelassen. Hätten sie ihn erkannt und gekannt, hätten sie gesehen, dass er Gott war und dass er Sünden vergeben und sich selbst an Gottes Stelle setzen konnte, weil er Gott ist.
Ja, also wenn diese Macht nun gotteslästerlich spricht, dann bedeutet das, dass wir Beweise für diese Gotteslästerung finden sollten.
Bei der Tiermacht.
Ja, in der Tiermacht selbst, in ihren Dokumenten, in ihren Enzykliken, was sie in ihren Briefen und Büchern sagen. Wir sollten es finden können.
Ja.
Und finden wir es? Die Antwort lautet ja. Es gibt ein apostolisches Schreiben, das Papst Leo der 13. schrieb mit dem Titel Die Wiedervereinigung des Christentums. In diesem Schreiben heißt es, wir nehmen auf Erden Gottes des Allmächtigen Stelle ein. Das ist eine der darin gemachten Aussagen. In den großen enzyklischen Schreiben von Papst Leo dem 13. lesen wir, jedoch zu bestimmen, welches die göttlich offenbarten Lehren sind, kommt der Lehre der Kirche zu, der Gott die Bewahrung und Auslegung seiner Äußerungen anvertraute. Doch der oberste Lehrer in der Kirche ist der römische Bischof. Einheit im Denken erfordert deshalb, zusammen mit vollkommener Übereinstimmung in dem einen Glauben, eine völlige Unterwerfung und Gehorsam des Willens gegenüber der Kirche und dem römischen Bischof wie gegen Gott selbst. Sie müssen also dem römischen Papst wie Gott selbst gehorsam sein, mit demselben Gehorsam.
Wer gibt ihm diese Macht? Das ist nicht Gott, sondern der Drache.
Ja.
Neben Gott gibt es keinen anderen Lehrer. Aber sie beanspruchen die alleinige Bestimmung und Auslegung der göttlichen Aussagen und der Schrift. Das ist offenkundige Gotteslästerung.
Ja.
Und es wird noch schlimmer.
Allerdings noch viel schlimmer.
Da wurde dieses Buch mit dem englischen Titel Die Würde und Aufgaben eines Priesters geschrieben. Hier wird die Sache etwas haarig. Da stellen sich einem die Haare auf. Wir lesen das Fettgedruckte. Folglich gibt ein Priester durch die Feier einer einzigen Messe, in der er Jesus Christus im Opfer darbringt, dem Herrn größere Ehre, als wenn alle Menschen Gott das Opfer ihres Lebens darbringen würden, indem sie für Gott stürben. Durch eine einzige Messe gibt er Gott größere Ehre, als alle Engel und Heiligen mitsamt der gesegneten Jungfrau Maria ihm gegeben haben oder geben werden. Denn ihre Anbetung kann nicht von unendlichem Wert sein, wie der, welcher der Priester am Altar zelebriert und Gott darbringt. Wissen wir und die Zuschauer überhaupt, was die Transsubstantiation tatsächlich umfasst?
Nun, es wird sich in den paar Abschnitten zeigen, die wir aus diesem Buch noch lesen wollen. Aber es ist so schockierend zu lesen, dass sie Jesus immer und immer wieder physisch aufs Neue in der Messe opfern.
Sie wollen also, dass Jesus am Kreuz bleibt. Er starb einmal für uns. Das steht so in Hebräer 10. Er starb für uns ein für alle Mal und nicht immer wieder aufs Neue, wenn sie winken und rufen.
Ja, er war das vollkommene Opfer. Also wenn ich dies lese, sieht man, wie da eine Unterscheidung getroffen wird. Der Priester ist überlegen, steht höher, er ist wichtiger als all die anderen Menschen in der Kirche. Aber so ist es nicht. Der Pastor, der vorne in der Kirche steht, ist nicht besser oder mehr geliebt oder irgend so etwas als derjenige, der in der Kirchenbank sitzt. Der einzige Unterschied ist, dass er dasteht und eine Botschaft verkündigt.
Ja, präsentiert man dabei die Wahrheit oder nicht? Wenn man nicht die Wahrheit präsentiert, kann man einen Kopfstand oder was auch immer machen. Man steht nicht in Gottes guten Büchern. Wenn man ein einfacher Mensch vom Land, voller Geschwüre und kränklich ist, aber man fest an Gott glaubt und seine Gebote hält, wird diese Person höher als jeder Priester, der jemals auf Erden gelebt hat, erhöht werden. Sorry, aber es dreht sich alles um Wahrheit und die Beziehung zu Gott. Das sagte auch Martin Luther, als er aus dieser Tiermacht herauskam. Er sagte, es ist allein der Glaube. Was läuft denn da ab? Das ist nicht richtig. Sakramente, die Transsubstantiation, das ist nicht biblisch.
Nein. Auf Seite 26 lesen wir noch, Jesus starb, um die Priesterschaft einzusetzen. Dann heißt es, es war nicht notwendig, dass der Erlöser starb, um die Welt zu retten. Ein Tropfen seines Blutes, eine einzige Träne oder Gebet war ausreichend, um Erlösung für alle zu erwerben. Im Grunde sagen sie, der einzige Grund, warum Jesus starb, lag darin, dass es ein Priestertum geben konnte.
Ich kann das gar nicht glauben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Deshalb starb er, nicht um ein Priestertum einzusetzen.
Stimmt. Ja, es heißt weiter, doch um die Priesterschaft einzusetzen, war der Tod von Jesus Christus notwendig. Wäre er nicht gestorben, wo sollten wir das Opfer finden, das die Priester des neuen Gesetzes jetzt opfern?
Sicher doch.
Also wenn er nicht gestorben wäre, woher könnten wir das Opfer nehmen, das wir in die Oblate packen, die wir bei jeder Messe essen müssen?
Genau. Wo können wir ihn eingrenzen? Sagte er nicht, dass er nicht einzugrenzen ist? Er sitzt außerhalb des Tempels. Sie wollen ihn nach ihrem Willen benutzen, so wie sie ihn verwenden wollen. Wir werden sehen, dass das noch stärker hervortritt.
Ja, es wird noch schlimmer.
Im zweiten Absatz lesen wir, hinsichtlich der Macht des Priesters über den wahren Leib von Jesus Christus, ist es eine Frage des Glaubens, dass wenn die Worte der Weihe von ihnen ausgesprochen werden, dass das fleischgewordene Wort sich selbst verpflichtet hat zu gehorchen und in sakramentaler Gestalt in ihre Hände zu kommen. Gott selbst kommt auf den Altar herab, wann immer sie ihn rufen und so oft sie ihn rufen. Legt er sich in ihre Hände, auch wenn sie seine Feinde sein sollten. Und nachdem er gekommen ist, bleibt er gänzlich zu ihrer Verfügung. Sie bewegen ihn, wie es ihnen gefällt, von einer Stelle zu einer anderen. Und so geht es weiter. Oh Mann, das ist krank. Nur noch das Fettgedruckte. Oh, wie außerordentlich groß ist ihre Macht. Ja, Gottes Macht, aber nein, ihre Macht. Sagt der heilige Laurenz Justinian, wenn er von den Priestern spricht. Es heißt hier, eine Welt fällt von ihren Lippen und der Leib Christi wird dort substanziell aus der Materie des Brotes gebildet. Weiter unten steht, niemals gab göttliche Güte den Engeln solche Macht. Die Engel verweilen nach dem Befehl Gottes, doch die Priester nehmen ihn in ihre Hände, verteilen ihn an die Gläubigen und haben selbst Teil an ihm als Speise für sich. Oh Mann, das ist übel. Das ist wirklich Gotteslästerung. Das ist Gotteslästerung. Möchte jemand Jesus Christus töten? Wir sprechen von der Gottheit. Nein, danke.
Dann heißt es noch, hinsichtlich des mystischen Leib Christi, sprich aller Gläubigen, hat der Priester die Schlüsselgewalt oder die Macht, Sünder aus der Hölle zu retten, indem er sie des Paradieses würdig macht und sie von Sklaven Satans in Kinder Gottes zu verwandeln. Und Gott selbst ist verpflichtet, sich nach den Urteilssprüchen seiner Priester zu richten. Also was immer der Priester sagt, muss Gott so akzeptieren. Denn so funktioniert das für sie.
Tut mir leid, aber die Formulierung, man muss wirklich auf die Formulierung achten. Ich meine, ein Christ kann das doch durchschauen. Also sie verwandeln sie von Sklaven Satans in Kinder Gottes. Wie können sie so einen Satz rechtfertigen? Oh nein, wir meinten doch durch Jesus Christus. Nein, das habt ihr hier so nicht gesagt. Weißt du, sie glauben genau das, dass sie die Macht haben.
Um das zu tun.
Sie brauchen ihn nicht. Sie selbst sind, nun, wir werden das noch sehen, sie stehen an der Stelle Gottes. Sie setzen sich unrechtmäßig auf Gottes Thron. Sie sind an der Stelle Gottes. Oh Mann, das ist schrecklich.
Dann geht es weiter. Der Urteilsspruch des Priesters geht voran und Gott hält sich daran, schreibt der heilige Petrus Damian. Daher schlussfolgert der heilige Johannes Chrysostomus, der Herrscher und Meister des Universums folgt nur dem Diener, indem er im Himmel bestätigt, was letzterer auf Erden entscheidet.
Können wir kurz etwas aus der Bibel lesen? Johannes 20, Vers 23. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Das ist der Vers, um ihr Handeln zu rechtfertigen, dass sie Sünden vergeben. Jesus sagte das seinen Aposteln, doch das war, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen hatten. Jesus sagte ihnen im Grunde, geht hinaus und verkündet das Evangelium. Sie empfingen einfach den Heiligen Geist. Wer würde vergeben? Wer würde sie nach der Wahrheit überführen oder davon überzeugen? Die Apostel? Nein, sondern der Heilige Geist. Und Gott wird die Sünden vergeben. Sie können nicht einfach irgendwas gebrauchen. Sie machen es nicht Zeile für Zeile. Dann ein letztes Zitat aus diesem Buch, das ebenfalls ziemlich schockierend ist. Sollte der Erlöser in eine Kirche herabkommen und in einem Beichtstuhl sitzen, um das Sakrament der Buße auszuteilen, und ein Priester sollte in einem weiteren Beichtstuhl sitzen, würde Jesus über jedes Beichtkind sagen, Ego te absolvo. Ebenso würde der Priester über jeden seiner Beichtkinder sagen, Ego te absolvo. Und die Beichtkinder eines jeden wären gleichermaßen freigesprochen.
Sie haben also die gleiche Macht wie Jesus, um Sünden zu vergeben.
Das sagen sie. Wir wissen das. Ihnen wurde die Macht gegeben, in seinem Namen zu handeln. Aber sie gehen weiter als das. In Wirklichkeit handeln sie nicht in seinem Namen. Das ist die offizielle Aussage dazu, aber es ist mehr als das. Im Grunde sind sie Jesus Christus, sie sind Gott auf Erden.
Ja, aber wir können auch daraus ersehen, woher sie ihre Macht bekommen. Denn sie wollen die Prinzipien der Person, von der sie ihre Macht erhalten, ausleben. Sie leben also die Prinzipien des Drachens aus, dieses päpstliche System. Und wir sprechen dabei nicht über Einzelpersonen in dieser Kirche. Wir sprechen hier über das System und darüber, was das System glaubt.
Das System, das von Satan beherrscht wird. Das ist es letztlich. Ich meine, schließlich wurde Satan der Gott dieser Welt genannt. Sie beherzigen, was Satan gesagt hat, denn Satan ist ihr Herrscher. Und sie benutzen Gott in Lästerung, um sich selbst Gott auf Erden zu nennen. Sie sind definitiv nicht Gott auf Erden, aber sie führen die Befehle Satans auf Erden aus. Ich sage das einfach mal. Wir haben noch ein paar Zitate, wobei das erste von Papst Paul VI. Aus dem Jahr 1973 kommt. Hier sagt er, akzeptiert mich, verachtet mich nicht, akzeptiert mich als das, was ich bin. Ich bin der Statthalter Christi. Versteht, dass dies die Hierarchie und etablierte Kirche ist. Wer ist ein Statthalter Christi?
Derjenige, der ihn repräsentiert.
Der an der Stelle Gottes steht. Der Repräsentant Christi. Also im Grunde Christus auf Erden. Papst Johannes der 23. im Jahr 1958. Nur wenn sie mit ihm vereint sind, können Menschen gerettet werden, denn der römische Bischof ist der Stellvertreter Christi und sein persönlicher Repräsentant auf Erden. Papst Pius der 11. Ich bin der Stellvertreter Christi, was bedeutet, dass ich Gott auf Erden bin. Da haben wir es. Sie schreiben es explizit. Ich bin Gott auf Erden. Er sagte nicht mal Repräsentant. Im Catholic National aus 1895 lesen wir außerdem, der Papst ist nicht nur der Repräsentant von Jesus Christus, sondern er ist Jesus Christus selbst, verborgen unter dem Schleier menschlichen Fleisches. Warum beging er dann während des Mittelalters so viele schlimme Dinge und brachte die um, die wirklich an Jesus Christus glaubten? Er ließ die Waldenser für ihren Glauben umbringen, die kleine Papierstücke mit sich trugen und versuchten der Welt etwas zu zeigen, in der Welt ein bisschen Licht zu verbreiten. Aber sie wurden für das, was sie taten, umgebracht. Warum nehmen sie das zweite Gebot aus den 10 Geboten und machen dann aus dem letzten 2 Gebote? Warum machen sie das? Wie können sie Jesus Christus sein? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Und die Menschen verstehen immer noch nicht, wie böse dieses System ist.
There are a lot of good people.
In der katholischen Kirche befinden sich viele gute Menschen. So viele, aber vielleicht haben sie den Ursprung dieses Systems noch nicht gesehen und wie dadurch die Heiligen Gottes verfolgt wurden.
The saints of God.
And then finally, schlussendlich sagte Papst Pius V., der Papst und Gott sind dasselbe. So hat er alle Macht im Himmel und auf Erden.
In heaven and earth.
Ich vergaß, dass er im Himmel sagte. Wow.
Wow.
Well, es zeigt einem einfach, dass alles, was wir in dem anderen Buch über die Würde und Aufgaben des Priesters lasen, zusammenpasst. Alles fügt sich zusammen. Andauernde Gotteslästerung in all diesen Schriften.
Nur um es zu untermauern, lesen wir in The Conflict 391 zum Titel Herr Gott, der Papst. Siehe eine Randbemerkung zu den Extravaganz von Papst Johannes dem 22. Überschrift 14, Kapitel 4, Declaramus. In einer Ausgabe der Extravagantis aus Antwerpen aus dem Jahr 1584 erscheinen die Worte Dominum Deum Nostrum Papam. Unser Herr Gott, der Papst, in Spalte 153. Im Grunde war das nach der Reformationsbewegung im Jahr 1584. Diese Formulierung, unser Herr Gott, der Papst, befand sich im kanonischen Recht, dem Kirchenrecht. Es beweist einfach, dass es da war. Später entfernte man das Wort Gott. Doch wir wissen, dass diese Tiermacht seine Flecken niemals ändert. Sie änderten einige Dinge im Jahr 1999 bei dieser gemeinsamen Erklärung. Okay, wir werden es so sagen, aber wir fügen ein bisschen von unserem Gift dazu, sodass ihr es gar nicht einmal bemerkt.
Ja, wir sagen etwas anderes, aber die Grundlage ist genau dieselbe wie vorher.
Genau, und so geht es vor.
Ja, wenn wir weitermachen, lesen wir in Offenbarung 13, Vers 18, hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. 1915 gab es eine Zeitschrift mit dem Namen Our Sunday Visitor. Das war eine katholische Zeitschrift und darin stand das Folgende. Welche Buchstaben stehen auf der Krone des Papstes? Und was bedeuten sie, wenn sie überhaupt etwas bedeuten? Dann heißt es, die Buchstaben, die auf der Mitra des Papstes stehen, lauten so, Vicarius Filii Dei, was auf Latein Stellvertreter des Sohnes Gottes heißt. Es gibt viele Leute, die sagen, nein, das sollte da nicht stehen. Und 1940 hieß es, nein, auf der Mitra des Papstes steht gar nichts. Es gibt all die verschiedenen Aussagen, nein, das sollte nicht sein. Aber hier hat man es in einer katholischen Zeitschrift, wo sie diese Tatsache feststellen.
Schon seit Konstantin war der Titel Vicarius Filii Dei sehr prominent. Die ganze Zeit, seit Konstantin bis nach der Reformation. Wir zeigten ein paar Zitate mit der Formulierung Stellvertreter Christi und Stellvertreter des Sohnes Gottes. Es wurde verwendet, vielleicht wird es heute nicht mehr so viel verwendet. Aber mir ist das ziemlich egal, denn vielleicht wollen sie ja diesen Titel jetzt loswerden. So wurde er genannt, Vicarius Filii Dei. Es stand auf seiner Mitra, auf dieser dreifachen Krone, die der Papst trägt. Und wenn man sich den lateinischen Zahlenwert der Buchstaben ansieht, der sich aus diesem Titel Vicarius Filii Dei ergibt, was kommt dann heraus? Was ist die Summe, wenn man die lateinischen Zahlenwerte zusammenzählt? Was erhält man da?
Man erhält die Nummer, von der in der Bibel gesprochen wurde.
Ja.
666.
Das ist schon interessant. Es ist der offizielle Titel des Papstes. Der Mann in Weiß. Der Reine. Der Heilige Vater. Alles davon ist gotteslästerlich. Doch das ist sein Name und sein Titel. Und er ergibt die Zahl 666. Meiner Meinung nach kann man auf keine andere Weise zu 666 kommen, als auf die Tiermacht, seine Zahl und seinen Namen zu schauen.
Man hat sehr wohl eine Menge Leute, die sagen, aber so kann man das doch nicht machen. Denn man könnte den oder den Namen nehmen und hebräische Zahlenwerte oder römische nehmen und dann kommt man genauso auf 666. Aber dabei neigen sie dazu, einen bestimmten Namen auf Englisch herzunehmen und diesen Namen dann mit römischen Zahlenwerten zu belegen. Hier hat man den lateinischen Namen und man nimmt die lateinischen Zahlenwerte und zählt sie zusammen. Man vermischt nicht verschiedene Sprachen und Zahlenwerte zur Berechnung.
Ja, doch ich finde, die Bibel ist auch sehr interessant. Wenn hier steht, berechne die Zahl seines Namens, wie sollte man das sonst machen, die Zahl seines Namens? Denn es ist die Zahl eines Menschen. Es gibt einen Mann, der diese Mitra oder Krone trägt. Es ist also ziemlich eindeutig, wer die Tiermacht ist. Die Tiermacht widerstrebt Gottes Gesetzen. Es widerstrebt seinem Charakter. Es ist deutlich, dass es diese eine Macht ist, die viele verführt und das Heidentum ins Christentum eingeführt hat und die Heiligen Gottes verfolgte, die die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu haben. Das ist so passiert. Wie viele Menschen haben sie über die Jahrhunderte hinweg verfolgt? Millionen und Abermillionen. Wie viele von ihnen wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil sie aus diesem System herausgekommen waren? Ist das ein gottähnliches Verhalten? Jemanden lebendig auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen? Nein, das ist nicht gottähnlich. Also für mich ist das so eindeutig, dass das die Tiermacht ist. Einmal aus der Bibel und auch aus der Geschichte heraus. Doch was geschah mit diesem Tier nach 1798?
Ja, es verschwand ein wenig.
Es verzog sich in den Untergrund. Nicht wirklich, aber im übertragenen Sinn. Wie du sagtest, verschwand es. Das Problem, das wir haben, ist folgendes. Es erhielt eine tödliche Wunde, doch wir lesen, dass diese Wunde heilen würde. Es scheint, eine tödliche Wunde erhalten zu haben. Scheintod. Dieser Tod würde geheilt werden. Wie um Himmels Willen passierte das? Wir erwähnten schon 1929, als es seine staatliche Macht zurückerhielt. Wessen Herrschaft fing ungefähr zu dieser Zeit an, als der Todesstoß für das Tier erfolgte? Welche Macht fing an zu herrschen? Sollten wir es zuerst in der Bibel lesen?
Ja, ich denke, wir sollten es lesen.
Offenbarung 13, 11 bis 17. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Auge und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnt, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete. Also ein Bild des Tieres, es ist wie ein Spiegelbild. Es spiegelt das wider, was das erste Tier getan hatte. Und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Wir hatten das über Kaufen und Verkaufen schon zuvor gelesen. Also dieses neue Tier, dieses zweite Tier hat zwei Hörner wie ein Lamm.
Nun,
ist ein Lamm etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Ja, etwas Gutes. Jesus wird mit einem Lamm verglichen. Es ist also eine gute Sache. Es fängt gut an mit Gewissensfreiheit, keine Unterdrückung. Man kann sein Leben leben. Wir werden nicht autoritär oder tyrannisch sein. Wir erlauben euch, euren Glauben auszuleben. Doch später fing es an, wie ein Drache zu reden. Nochmals, welche Macht begann in der Zeit um 1798 aufzusteigen? Es gibt nur eine, die wirklich ins Bild passt. Wer ist das?
Nun, das ist Amerika. Betrachtet man sich die Weltgeschichte, sehen wir das erste Tier, das aus dem Meer herausstieg, dort, wo es dicht bevölkert war. Und das war Europa. Und man hatte das Papsttum, das römische System, das in Europa emporkam, aus dem Meer, inmitten vieler Völker. Und jetzt kommt dieses andere Tier aus der Erde. Die Erde ist das Gegenteil von Wasser, wo es nicht viele Menschen gibt. Wenn man sich anschaut, wie die Vereinigten Staaten von Amerika ihren Anfang nahmen, sieht man, dass viele Menschen nach Amerika zogen. Es gab dort nicht so viele Menschen wie in Europa.
Während der Reformation. Viele Menschen der Reformation in Europa und diesen Gegenden flohen nach Amerika. Sie fanden Frieden und konnten ihren Glauben ohne Verfolgung ausleben. Als diese Weltmacht sich ursprünglich heranbildete, sprach es, wie es hier steht, wie ein Lamm. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm. Es war eine Regierung ohne einen König und eine Religion ohne Papst. Könnten diese zwei Hörner des Lammes genau das darstellen? Eine Trennung von Staat und Kirche? Und genau das gab ihnen Gewissensfreiheit und das gab ihnen auch Religions- und Glaubensfreiheit. Sie konnten ihren Glauben ausleben. Wann wurde Amerika gegründet? Wir wissen, dass alles mit Thomas Jefferson und anderen 1776 anfing. Und wir wissen, dass direkt danach eine amerikanische Revolution stattfand. Im Grunde waren es die 13 britischen Kolonien, die es damals dort gab. Doch schon zuvor, seit dem 15. Jahrhundert, waren sogar die Niederlande dort vertreten. Mit ein oder zwei Gegenden, auch Schweden und natürlich Frankreich, Kanada, Französisch-Kanada, Kanada und ein paar andere Gegenden, die mir gerade nicht einfallen. Auch andere Länder hatten dort Kolonien, aber hauptsächlich waren es die 13 britischen Kolonien. Sie wurden damals schwer besteuert. Das Argument lautete, wir haben nicht mal das Bürgerrecht, wie können wir besteuert werden? So kämpften sie also gegen Großbritannien für Unabhängigkeit. Während der Zeit dieser Revolution unterstützten auch die Franzosen sie dabei, in den Vereinigten Staaten ihre Unabhängigkeit zu erlangen. Dann gab es nach der Revolution in Amerika die Französische Revolution. Sie wurde auch von der amerikanischen Revolution und dem, was dort passierte, deren Unabhängigkeit und all dem motiviert. 1776 erhielten sie die Unabhängigkeitserklärung. 1781 gab es die konföderierten Artikel. Während dieser Zeit gab es eine schwache zentrale Regierung. Dann kam der Vertrag von Paris. Die USA wurde international anerkannt. Und dann wurde zwischen 1787 und 1789 die Verfassung geschrieben und ratifiziert. So wurde sie gültig. Und damals wurde der erste US-Präsident ernannt, George Washington. Also während dieser Zeit war Amerika keine Supermacht, keine internationale Supermacht. Aber sie wurden anerkannt. Bis 1798 waren sie als Macht anerkannt, also innerhalb dieses zeitlichen Rahmens. Von dieser Zeit an erhielten sie natürlich immer weitere Anerkennung. Die Kriege, die sie führten, 1898, der Spanisch-Amerikanische Krieg, bei dem sie die Philippinen, Guam und Puerto Rico erhielten. Da fing es an, dass sie zu einer Weltmacht aufstiegen. Anfang des 20. Jahrhunderts kam dann der Einfluss durch den Panama-Kanal und die große Weiße Flotte. Und dann kam natürlich 1917 bis 1918 der Einstieg in den Ersten Weltkrieg, dann der Zweite Weltkrieg. Und hier die ganze Sache mit Pearl Harbor und Hiroshima und all dem machte sie zu einer wirklich starken, dominanten Supermacht in der Welt. Man sieht, wie das voranschritt. Also welche andere Macht könnte man während dieser Zeit für dieses zweite Tier halten?
Ja, eines, das so viel Einfluss in der Welt hat.
Ja.
Wenn es etwas sagt oder dieser Präsident etwas sagt, hören andere Länder darauf und folgen dem, was vorgegeben wurde.
Ja. Und während dieser Zeit während des 20. Jahrhunderts erhielt der Papst seine Macht wieder, damals 1929. Aber wer folgte seit damals den Anweisungen des Papstes? Wer übernahm es während dieser Zeit, die Arme des Papsttums zu sein? Und damit den Anweisungen des Papsttums Folge zu leisten? Das war und ist Amerika.
Es kann niemand anderer sein als das zweite Tier, das aus der Erde kommt.
Das ist richtig. Und wer ist heute in der Welt die dominierende Macht? Wessen Währung wird von der Welt benutzt?
Ja,
es wird versucht, das zu durchbrechen. Doch werden sie Erfolg haben, Amerika zu besiegen? Und welche Werte hat Amerika im Laufe der Zeit angenommen?
Wenn man sich die Anfänge betrachtet, wie es zuerst war, war jeder frei, das zu tun, was er wollte. Und jetzt hat man diese Bewegung, bei der sie christliche Werte und Normen etablieren wollen. Doch wenn man sich damit mehr auseinandersetzt, sind diese christlichen Werte und Normen nicht das, was wir in der Bibel vorfinden. Auch wenn man eine christliche Nation ist, kann man nicht jemanden dazu zwingen, der Bibel zu folgen. Denn Gott gibt uns die Freiheit zu wählen, ob wir ihm folgen wollen oder nicht. Aber was gerade in den Vereinigten Staaten passiert, ist dieser Schub, dass die Kirche oder der Staat einem sagen kann, was man glauben sollte, zu welcher Kirche man gehören sollte. Und das wird überall in der Welt dargestellt werden.
Ja.
Weil jeder anfangen wird, diesen Normen zu folgen, weil es wie eine gute Idee aussieht. Es sieht nach einer brillanten Art und Weise aus, ein Land zu führen.
Gab es nicht eine Verlagerung vom Protestantismus hin zu einer Verschmelzung mit dem Katholizismus? Und das geschieht schon seit langem. Schon seit den 1900ern gab es diese Verlagerung. Langsam aber sicher reichen sich diese beiden Seiten, der Protestantismus und der Katholizismus, die Hände über die Kluft hinweg und nähern sich einander an. Und man kann es bei fast jedem Aspekt des Lebens in Amerika sehen. Ob jetzt Ideologien oder der oberste Gerichtshof. Die Mehrheit im obersten Gerichtshof besteht aus katholischen Mitgliedern. Und auch die Lehren, die dargestellt werden. Und Trump verehrte bei seiner ersten Amtszeit Maria. Also alles hat angefangen zu eskalieren. Es gibt immer mehr Katholizismus. Ist dieses Tier tot oder wächst und gedeiht es?
Ja, es gedeiht. Dieses Bild wird errichtet.
Das Bild wird gerade errichtet. Ganz genau, das Bild des Tieres. Das ist die wahre Macht. Ich meine, Amerika leistet den Anweisungen des Tieres Folge. Aber es errichtet ein Bild, das genauso wie das Tier aussehen wird. Also die Tiermacht musste sich für eine Weile verbergen. Denn offensichtlich war niemand besonders glücklich damit. Und man versteht jetzt, dass sie problematisch ist, wegen dem, was im finsteren Mittelalter geschah. Aber jetzt müssen sie eben im Finsteren, im Verborgenen operieren. Und auch das Malzeichen des Tieres bahnt sich im Verborgenen seinen Weg.
Bild. Wenn man vor einem Spiegel steht, ist das Bild, was man darin sieht, nicht die reale Sache. Man selbst ist die reale Sache. Der Spiegel stellt sie nur dar. Wenn man sich also das Bild des Tieres ansieht, ist die Substanz, das Wesentliche des Tieres, nicht das Bildnis. Im Kern ist es das erste Tier. Was man sieht, ist das Tier.
So ist es.
Also die ganze Sache ist letztlich das Tier aus dem Meer, das dargestellt wird.
Richtig. Und die Jesuiten, Mitglieder der Jesuiten. Damals, in den frühen 1900ern, da gab es jemanden namens Jakob Scheff. Daran erinnere ich mich. Ich weiß nicht allzu viel darüber, wer er war oder woher er stammte. Er erhielt die Kontrolle über, ich denke, es war Jakob Scheff. Ich könnte da auch falsch liegen, aber es gab ein, zwei oder drei, die über bestimmte Dinge in Amerika die Kontrolle hielten. Eines waren die Banken. Du weißt schon, die Ritter von Malta. Man hatte so seine Reihen, die von ihnen unterwandert werden mussten. All das geschah in Amerika. Man kann sich alle Präsidenten ansehen. Ich weiß gar nicht, wie weit das zurückreicht. Alle waren von Jesuiten ausgebildet, in jesuitischen Schulen unterrichtet. Woher stammt das? Jesuiten. Was ist ein Jesuit? Die Gesellschaft Jesu wurde nach der Reformation als Gegenreformation gegründet. Also warum sollten sie das zulassen? Diese Unterwanderung muss ja von irgendwoher kommen. Schau, jetzt könnten wir in so viele Sachen einsteigen. Wir könnten zu Film und Hollywood gehen. Hollywood liegt in Amerika. Was stellen sie in den Filmen dar? Man kann keinen Film finden, und zwar für alle Altersklassen, ob mit Jugendfreigabe oder nicht, der keine Gotteslästerung zeigt. Hört sich das nicht nach einer Verbindung mit dem ersten Tier an?
Ja.
Und Gewalt? Geringschätzige Botschaften und Lust? Einfach alles, was gegen Gottes Vorschriften geht, gegen seine Gesetze. Wir können alle sehen, dass Amerika den falschen Weg eingeschlagen hat und schon wie ein Drache spricht. Wir sind dem Ende so nah. Wir sind schon fast da. Und wie du schon sagtest, das Bild des Tieres wird gerade geformt. Während ich hier sitze, würdest du mir da zustimmen?
Ja, es ist so nah, das vollständige Bild.
Genau. Ich würde gerne Offenbarung 17, die Verse 8 und 11 lesen, um das zu untermauern. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Ja, dieses Tier stieg 538 auf. Aber die Ideologien, die Muster dahinter, die Denkweisen, waren seit der Grundlegung der Welt schon immer da. Und wir werden das auch in der nächsten Folge streifen, woher das kam. All das kam von Satan. Wir können nicht alles isolieren. Alles, was in der Welt falsch ist, voneinander isoliert betrachten. Alles arbeitet prägnant. Wenn man sich Griechenland anschaut, übernahm Rom griechische Philosophien? Ja, das taten sie. Übernahm Griechenland Philosophien aus Medopersien und Babylon? Jetzt wird von Babylon gesprochen. Geht aus ihr heraus. Wir sind in Babylon. Weißt du, was ich meine? Das war von Grundlegung der Welt an. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Rom ist auf sieben Hügeln gebaut und nur ein interessanter Fakt am Rande. Und es sind sieben Könige. Fünf sind gefallen und der eine ist da. Der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der Achte. Und es ist einer von den sieben und es läuft ins Verderben. Er erhält, was über ihn kommt. Darum geht es. Das hört sich schrecklich kompliziert an mit dieser Formulierung. Doch es ist ziemlich einfach. Womit haben wir angefangen?
Wir fingen mit Babylon an.
Ja, wir fingen mit Babylon an. Also Babylon, Medopersien, Griechenland, Rom, also das heidnische Rom, das sind vier. Aber fünf sind gefallen. Oh, Moment mal, Johannes, der Autor, steht wo?
1798.
Ja, als der Papst gefangen genommen wurde und das Papsttum eine tödliche Wunde erhielt. Also laut ihm sind fünf gefallen. Bam, bis 1798 sind fünf gefallen. Einer ist da. Das kann nicht das gefallene Papsttum sein, weil es sich in einem tödlichen Zustand befindet. Also wer ist der eine, der ist? Wir haben gerade darüber gesprochen. Ich sage jetzt nicht, dass es Amerika selbst ist. Ich sage, es ist immer noch die Tiermacht, die Amerika als seinen Stellvertreter benutzt, um seinen Anweisungen Folge zu leisten. Ja, es ist schon Amerika, aber es führt die Anweisungen der Tiermacht aus, das ist und durch alle Zeiten auf Erden hindurch da sein wird.
Ja, das zweite Tier, das aus der Erde kommt.
Richtig. Und der andere ist noch nicht gekommen. Das, was du vorhin sagtest, etwas wird gerade aufgerichtet.
Ja, Kirche und Staat, die sich zusammentun. Das päpstliche Amerika, wenn man es so nennen will.
Das gefällt mir. Fast als ob die Hörner zu einem werden. Es wird zum Bildnis des Tieres werden. Sie verschmelzen. Das ist noch nicht gekommen. Ich sagte, ich habe das Empfinden, dass es gerade zusammengesetzt wird. Das Bild wird geformt. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben, weil es nicht lange sein wird.
Mhm.
Wenn Kirche und Staat verschmelzen, was wird das Resultat sein? Das Malzeichen des Tieres, womit wir uns noch beschäftigen werden. Es heißt weiter, und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der Achte. Also was passiert momentan mit diesem verwundeten Tier?
Es erlangt wieder Macht, es wird geheilt.
Es wird geheilt. Also das Achte ist das komplett geheilte Papsttum, das dann einer von den sieben ist. Denn es machte sich sowieso ein Bild. Doch es wird komplett geheilt sein und in dieser Zeit mit aller Macht, mit tyrannischer Verfolgung handeln. Es wird für diejenigen, die das Malzeichen des Tieres nicht annehmen, einen Todesbefehl geben.
Ja, diese Macht, die hier dargestellt wird und wirkt, ist die Macht, die das Tier während seiner Herrschaft in den 1260 Jahren hatte.
Ja.
Ich
weiß nicht, ob ich jetzt vorgreife, denn wir werden das vielleicht später noch abspielen. Ich hörte Joe Webben, wie er sagte, dass das finstere Mittelalter ein goldenes Zeitalter war. Was? Wie kann man sagen, dass das ein goldenes Zeitalter war? Und dann hat man Trump, der später in seiner Rede sagt, wir treten in ein goldenes Zeitalter ein. Worin treten wir denn ein? Ins Bild des Tieres, Kirche und Staat zusammen, was sich gerade herausbildet.
Für wen das ein goldenes Zeitalter ist, hängt davon ab, auf welcher Seite man steht. Wenn man auf der Seite des Drachens steht, dann ist es ein goldenes Zeitalter. Wenn man auf der Seite Jesu steht, ist es kein goldenes Zeitalter.
Nein, das ist es nicht. Es ist ein finsteres Zeitalter. Aber wir wissen, dass der Fels auf die Füße des Standbilds trifft. Und genau da befinden wir uns jetzt. Man kann nirgendwo anders hingehen. Und glücklicherweise heißt es hier, dass es nur für eine kurze Zeit bleiben wird. Also brauchen wir uns nicht fürchten. Wir müssen Gott vertrauen. Wir müssen jetzt unseren Glauben aufbauen. Ich kann es spüren, wie er das manchmal auch in meinem Leben macht, mit bestimmten Sachen. Er versucht uns fit zu machen für den Himmel und auch für die Trübsalzeit. Natürlich andersherum, zuerst Trübsal und dann der Himmel. Ich glaube, dass wir in schwierigen Zeiten leben und dass seine Wiederkunft kurz bevorsteht.
Ja, und Satan und die Welt versuchen so angestrengt, Menschen davon abzuhalten, diese Dinge gründlich durchzustudieren. Sie versuchen, die Wahrheit zu verbergen, die man in der Offenbarung findet, die man in Daniel findet und die man in der ganzen Bibel findet. In Offenbarung 1, Vers 3 ist es so schön ausgedrückt. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Wie du sagtest, wir sind so nahe an diesem Ende. Und wenn wir diese Dinge gründlich studieren, werden wir gesegnet werden, denn wir werden wissen, was geschehen wird. Wir werden wissen, wie es weitergehen und ausgehen wird. Und wir können ruhig versichert sein, dass Jesus uns beschützen wird und dass er bald wiederkommen wird.
Genau. Wir müssen wachsam bleiben. Wir müssen nachforschen. Wir müssen uns ansehen, was in der Welt passiert. Vielen meiner Freunde unter den Siebenten-Tags-Adventisten ist es einfach egal. Sie konzentrieren sich nur auf Jesus, was sehr gut ist. Ich pflichte ihnen völlig bei, dass wir unseren Fokus auf Jesus legen müssen. Aber wir müssen den Plan des Feindes auch verstehen. Wir müssen verstehen, was gerade geschieht, damit wir nicht bequem werden. Damit wir nicht in diesem Bereich abgleiten, wo wir es nicht mehr bedürfen. Wir machen einfach mit unserem Leben weiter und verdienen Geld und bauen, wie es Kain machte. Bauen und bauen noch mehr und verdienen noch mehr Geld. Und ach ja, Gott kommt, wenn er kommt. Schön, darüber müssen wir uns keine Gedanken machen. Er hat die Kontrolle. Ja, das stimmt. Aber von unserer Seite gibt es auch etwas zu tun. Wir müssen wachsam und aufmerksam bleiben. Ansonsten werden wir wie diese Jungfrauen sein. Diese 50% der Jungfrauen aus Matthäus 25.
Ja.
Mögen wir bereit sein, wenn Jesus kommt. Und mögen wir dafür bereit sein, was über diese Welt kommen wird. Und ja, mögen wir auch stark bleiben und uns weiter am Felsen festklammern. Fest auf dem Felsen stehen, wenn schwierige Zeiten kommen. Wenn wir wissen, was wir zu erwarten haben. Und wir ständig die Verbindung mit Gott aufrechterhalten, gibt es keinen Grund, warum wir in den letzten Tagen nicht standhaft bleiben sollten. Sollen wir beten?
Shall we pray?
Ja, lass uns beten.
Danke dir. Unser himmlischer Vater, wir bitten um deine Führung. Herr, wir wissen, dass wir uns in den letzten Tagen befinden. Wir wissen, dass Zeiten vor uns liegen, die uns bis ins Mark erschüttern werden, wenn wir nicht vorbereitet sind. Und Herr, du wirst wie ein Dieb in der Nacht kommen, aber nur für diejenigen, die nicht vorbereitet sind. Wir sagen nicht, dass wir den genauen Tag oder die Stunde kennen, in der du kommen wirst, Herr, aber zumindest wollen wir bereit sein. Wir wollen bereit sein für den Feind und für alles, was er uns in den Weg wirft. Hilf uns, stark zu sein. Hilf uns, Glauben zu haben. Hilf uns, dass aus uns Liebe für diese Welt fließt und dass wir das teilen, was wir gelernt haben. Und wir hoffen, dass es von unseren Freunden und Familien und auch von unseren Zuschauern angenommen wird. Wir lieben jeden Einzelnen von ihnen und wir wünschen uns einfach, dass wir auf diesem gläsernen Meer alle zusammen sein werden. Und dass wir zurückblicken und sagen können, nun, Gott war wahrhaftig und treu. Denn wegen seines Glaubens, wegen deines Glaubens, Herr, werden wir es am Ende schaffen. So danken wir dir und lass es auch zu, dass unsere Zuschauer auslegen und verdauen, worüber wir heute gesprochen haben. Wir danken dir für einfach alles. Wir danken dir für deine Liebe und deine Freundlichkeit und auch für das, was du für uns am Kreuz getan hast. Das ist so wichtig, Herr. Vielen Dank. Wir beten und bitten alles in Jesu Namen. Amen.
Amen.